Moin, da sind wir wieder bei Gaming Clash. Heute eine Solo-Folge von Vegan, denn zu dem heutigen Thema habe ich nahezu nichts zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß, ne? Tschüss!
In einer Gaming-Welt voller falscher Erwartungen, geringer Aufmerksamkeit und ungespielter Spiele machen zwei Gamer, die unterschiedlicher nicht sein könnten, einen Podcast. Vegan und Daniel präsentieren euch Gaming Clash.
Das geht ja jetzt schnell. Ja, bin ich jetzt hier allein auf mich gestellt. Aber das passt super zu dem Thema. Alleinsein, Isolation auf einem Planeten oder auf irgendwelchen Raumstationen passt perfekt zu Metroid. Und damit starten wir unser heutiges Metroid-Special, würde ich sagen. Passend zum Release von Metroid Prime 4. Ich muss übrigens klugscheißen und ich muss immer wieder die Leute korrigieren. Wenn ich irgendwo lese und höre, ja, ich hole mir Metroid 4. Und dann denke ich mir, ey Leute, Metroid 4 ist Metroid Fusion. Das kam 2002 raus. Metroid Prime 4 ist doch mal was anderes als Metroid 4, ja? So, Rage zu Ende.
Scheiß Casuals, ne? Immer wieder das Gleiche. Keine Ahnung.
Richtig, aber Hauptsache mitreden wollen, ne? Also man hört es vielleicht so ein bisschen, ich bin noch leicht erkältet, aber wenn irgendwo ein Voice Crack kommt, dann sorry for that.
Ich empfehle dir einen Tee.
Ja, ich habe hier übrigens einen Tee aus meiner Gaming Clash Tasse.
Richtig geil. Hast du auch schön den Teebeutel in dein Teabag-Holder gelegt?
Ach scheiße, ich habe den rausgeholt.
Oh, richtig so hier. Oh, nein. Ich schenke dir auch noch einen Teabag-Holder.
Verdammt, den hätte ich drin lassen müssen. Und den Löffel habe ich auch noch vergessen.
Meiner schönen dritte Klasse Titanic-Tasse.
Aber original geborgen, ne?
Original geborgen. aus dem nee, Überfall. Aber aus Belfast, aus dem Titanic-Experience.
Ja, sehr geil. Sehr geil. Oh, ja, damit können wir doch super in die Aufnahme starten, würde ich sagen.
Ja, heute Metroid-Folge. Ich finde es sehr geil. Du hast mich ja dieses Jahr ein bisschen influenced, was dieses ja fast sogar Genre angeht. Nicht nur Spielerei, sondern es hat ja irgendwie ein Genre mitgeprägt. Warum auch immer. Richtig. Aber ja, warum nicht? Ein, zwei Teile habe ich ja auch gespielt. Und kann, ja, ich werde wahrscheinlich ein bisschen was den fragenden Part übernehmen und mal was einstreuen, wenn ich auch mal was weiß. Aber heute geht's um Metroid und da gibt's, glaube ich, keinen besseren als dich.
Ja? Ich
als,
hoffe doch.
Als wirklich, also du bist doch schon wirklich Hardcore-Fan von der Reihe, ne?
Ja, also ich habe jeden Ableger gespielt, bis auf Metroid Prime Pinball. Das habe ich nicht gespielt. Ja, Leute, die sich auskennen mit Metroid, ich habe selbst Federation Force gespielt auf dem 3DS. So ein Spin-off, was ganz anders war als alles andere von Metroid. Du spielst auch gar nicht Samus, aber ja, ich habe es gespielt. Und alle auch durchgespielt, bis auf NES Metroid. Da stecke ich irgendwo, ich habe noch einen Spielstand, den muss ich auf der Switch mal weiterzocken.
Ist das der erste?
Ja.
Oh Gott, da habe ich ja Videos von gesehen. Das ist ja wirklich, wirklich, wirklich oldschool.
Das ist Tortur. Das ist Tortur, ja. Damit habe ich damals angefangen, NES. Meine Mutter hatte ja so ein auf dem Flohmarkt so ein Bundle geholt mit, keine Ahnung, vielen Spielen. Und da war unter anderem Metroid. Und ich habe dann irgendwann angefangen, diese Karten zu zeichnen auf Papier. Aber die haben mich selbst total verwirrt, weil ich es einfach nicht richtig geschissen bekommen habe. Fast alle Räume sahen gleich aus, nur irgendwie die Strukturen der Wände waren ein bisschen anders. Ja, es ist halt schwierig. Ne? Es ist nicht gut gealtert, muss ich sagen. Also wenn ihr Metroid 1 nachholen wollt, dann bitte Zero Mission, also für den GBA. Gibt's auch bei Switch Online. Kann man auf jeden Fall zocken. Du hast ja Metroid Fusion gespielt.
Ja, als erstes habe ich als Kind oder Jugendlicher Metroid 2 auf dem Gameboy gespielt. Das habe ich viel gespielt. Also wirklich immer wieder rein. Nie durchgespielt natürlich, weil keine Karte, kein Dings. Aber ich glaube schon relativ weit. Also ich hatte den Ball, den Klebeball, die Bomben, die Extraschüsse, also ich glaube, gerade mit der Kugel, die an der Wand klebt und rollt, ja, gab es gar nicht so früh, ne?
Nee, es ging, ich glaube, so irgendwo in der Mitte. Ja, der Gameboy-Ableger, den habe ich tatsächlich erst vor 4, 5 Jahren nachgeholt. Ich habe auf dem 3DS der Virtual Console, hatte ich das Ding mal gekauft und dann, ja, habe ich es nachgeholt. Musste ein, zweimal, glaube ich, nachgucken auf einer Map im Internet, weil ich irgendwie lost war. Ja. Aber auch da schwierig, weil einfach Samus Sprite, um einfach viel Details zu haben, war sehr groß. Und die Umgebung, ja, du hast noch zwar gut gesehen, wenn jetzt ein Gegner kommt oder so, aber manchmal sind da schon arschige Stellen. Schlimmer ist es bei Metroid 1 auf dem NES, weil teilweise machst du die Türen auf, da kommen sofort drei Gegner, schmeißen dich wieder raus aus dem Raum, du kommst wieder rein, wirst wieder angegriffen. Und jedes Mal, wenn du stirbst, fängst du am Start des Gebiets an mit 30 KP oder wie auch immer man das nennen will. Ja, und das Hochfarmen, damit du wieder voll bist mit der Energie, das dauert dann mal eben 30 Minuten. Und jetzt stell dir mal vor, die Leute haben damals am NES immer 30 Minuten gebraucht, um auf dem letzten Stand zu sein, energietechnisch, und dann nochmal los und Raketen.
Und dann bist du zweimal getroffen und dann warst du schon wieder.
Und dann darfst du nochmal eine halbe Stunde grinden. Also deswegen nicht gut gealtert. Ich muss auch sagen, ich spiele es mit Safe States. Teilweise auch bevor ich irgendeinen Raum betrete, weil ich dann keinen Bock habe, alles nochmal von vorne zu machen.
Ja, klar.
Wenn ich dann drauf gehe. Ja, der zweite Teil, den du gerade erwähnt hast, der hat ja ein Remake bekommen. Auf dem 3DS, also Samus Returns. Und ja, das ist richtig gut gelungen. Da hat Mercury Steam das gemacht. Die haben auch Metroid Dread, also den aktuellsten Ableger, gemacht. Und ja, die können 2D-Metroids. Ich würde tatsächlich, wenn ich die Wahl hätte, einfach das bei denen lassen. Und die Retro-Studios, die jetzt auch Prime 4 gemacht haben, die sollen immer die 3D-Ableger machen, so wie es in der Vergangenheit war. Ja, weil die das echt können. Also das kriegen die echt hin. Allein, was ich jetzt schon wieder alles an Material mir reingezogen habe zu Metroid Prime 4. Also wie du schon sagst, ich bin Ultra-Fan. Jeder Schnipsel wird konsumiert, alles wird geguckt. Und hier eine Theorie und da noch irgendwas im Hintergrund, im Trailer. Und da spekuliert man. Feier ich. Ich liebe das.
Aber ich bei diesen richtigen Fansachen habe ich das eher nicht. Weil ich dann sage, ich will gar nicht diese Infos. Ich will jetzt gar nichts mehr vorab. Lass mich in Ruhe mit den Sachen. Ich will es jetzt einfach erleben. Ich will nicht schon jeden den Trailer bis ins kleinste Detail von 10 verschiedenen Leuten auseinandergenommen und analysiert haben. Und dann läuft im Spiel, ach so, jetzt ist das da. Ach ja, und da haben 3 Leute das gesagt. Und jetzt ist die Stelle. Und dann kommt das Motorrad. Und da wurde schon das gesagt. Also ich kann es verstehen, dass man sich da so reinfuchst, weil es einen interessiert. Ich mache das bei WoW, aber hauptsächlich, weil es halt, es ist online, es ist Multiplayer, es ist competitive, welche Klasse spielst du, welche Änderungen gibt's. Das hat ganz anderen Impact als, aber ich spoilere mir die Story nicht. Ich werde in der Beta nicht hochleveln, ich werde das nicht spielen, das will ich alles erleben. Deswegen, weiß nicht,
also ist so ein Zwiespalt. Beide Seiten. Ich muss aber auch sagen, das hatte ich beispielsweise auch bei so einem Donkey Kong Bonanza, ich habe auch viele Sachen vorab gesehen. Klar, das ist jetzt vor einem halben Jahr rausgekommen, ich spiele es jetzt erst und vieles weiß ich gar nicht mehr. Also was ich mal so beiläufig auf Social Media beim Scrollen gesehen habe, das weiß ich gar nicht mehr. Oder was in einem YouTube-Video erwähnt wurde. Und ja, bei Metroid wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Dass ja, die Demo ist mir noch natürlich im Gedächtnis, die wir gespielt haben auf der Gamescom. Das habe ich so alles vor Augen, weil das ist so die Eröffnungsszene. Und die haben natürlich einen geilen Cliffhanger, wo du dich dann fragst, okay, was passiert als nächstes? Da ist diese Explosion und die Demo ist vorbei. Was kommt jetzt? Wirst du in der Zeit zurückgeworfen? Wirst du, keine Ahnung, was passiert jetzt alles um dich herum? Wie kommst du auf diesen Planeten? Wieso sind deine ganzen Power-Ups weg und sowas? Ja, es ist, ich glaube, es ist so ein Zwiespalt. WoW ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wo du, glaube ich, durch diese Vorab-Infos gar nicht so viel Story mitbekommst. Ich finde aber auch durch Metroid, durch die Trailer zu Metroid Prime 4, habe ich jetzt storytechnisch auch nicht wirklich was, also wo ich sage, boah, da kann ich schon was erahnen. Also irgendwie null. Also Spekulation gibt es.
Ja.
Aber ich glaube, das meiste, wo gerade alle drauf abgehen, sind diese Sachen wie irgendein NPC, der dich da begleitet, der dich voll labert und sagt, guck mal, ich glaube, an der Tür kannst du was machen oder so. Wo die Leute sagen, ey, das will ich doch selber rausfinden. Ja, aber man muss halt zugeben, Games werden halt immer einsteigerfreundlicher, um eben auch größere Massen abzuholen. Ne? Also Metroid verkauft sich, hatte ich ja in der letzten Folge auch gesagt, gar nicht so gut. Dafür, dass es eine der Haupt- oder eine der großen IPs von Nintendo ist, so schon seit 40 Jahren. Aber es ist halt trotzdem sehr nischig. Und ja, ich find's cool, wenn einfach mehr Leute das kaufen. Das ist jetzt kein Aufruf übrigens, dass ihr Metroid Prime 4 kaufen sollt, aber ja, ich habe aber Bock drauf. Ja, du sagst eben, Genre prägen und sowas. Ich würde mal ein bisschen drauf eingehen, was dieses Genre so ein bisschen ausmacht. Beziehungsweise beschreib du das mal, weil du hast ja jetzt auch Ori gespielt.
Ja,
was
durch Fusion übrigens,
gespielt.
Ja.
Durchgespielt, ja, Gratulation, sehr gut. Wie würdest du jetzt einfach sagen, als jemand, der nicht wirklich viele Ableger in diesem Genre gespielt hat, wie würdest du das Genre beschreiben?
Ich hasse Rush-Szenen. Ich glaube, nach Ori, es gibt 2 Stück, ne? Einmal das Ende und das einmal Ende in der Mitte an diesem Baum. Ich glaube, die in der Mitte im Baum ist noch mal schwerer als die letzte. Ich hatte dir auch geschrieben, boah, diese Scheiß-Szene am Ende, ne, auf dem Berg. Mir hat nur noch das Letzte gefehlt. Nur noch einmal hochfliegen um die Ecke und dann hatte ich es geschafft. Und ich bin immer wieder an der Stelle. Das ist halt nervig, ne? Du musst halt lernen. Du läufst, stirbst, alles klar. Okay, so funktioniert das. Und dann stirbst du und stirbst und stirbst über jedem Mal wieder neu. Und dann stirbst du bei den ersten Sachen wieder, weil du unvorsichtig bist. Boah, also so 20 Mal habe ich bestimmt gebraucht fürs Ende, bis man erstmal alles gesehen hat. Ja, weiß ich nicht. Also diese Szenen nerven, wirklich die nerven auf Dauer, weil die sind halt einfach nur stressig. Du hast keine Zeit, es wird gerusht, du musst, auch wo der Vogel dahinter dir herfliegt und du da immer schnell durch, der killt dich dann, das ist dann auch noch eine Szene.
Wo du dich immer verstecken musst und so.
Oder, ja, genau. War das nicht die Endszene?
Nee, das war noch vorher.
Noch vorher,
wo du da einmal runtergefallen ist von ganz oben und dann musstest du dich immer verstecken hinter irgendwelchen Baumstämmen oder.
Ja, genau. Das war noch okay. Ja, also Ori hat Spaß gemacht, tatsächlich. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, gib mir direkt den zweiten Teil. Nee, das ist schon, ist ja schon ein Daddel-Game für nebenbei. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das mein Hauptgenre ist, dass man jetzt, okay, was für ein Hüpfspiel mache ich denn jetzt als nächstes? Oh cool, dann springe ich da durch und dann nehme ich das und dann gucke ich jetzt hier. Nee, aber es ist mal ganz cool nebenbei, es ist mal was ganz anderes. Es fordert so ein bisschen die Geschicklichkeit, ne? Man muss auf den Knöpfen fit sein. Und gerade gegen Ende hast du ja echt viel bei Ori, ne? An der Wand und dann der Dreifachsprung und dann der Dash und dann an der Wand kannst du springen, dann kannst du dich auch noch an der Wand festhalten, dann kannst du gedrückt halten und dich wegschießen, dann kannst du dich in der Luft an Objekten wegschießen und dann alles kombiniert und das Gleiten plus Angreifen plus dieses Charge-Ding, also das wird schon viel. Also der Controller wird auf allen Tasten belegt. Ja, also was war da eigentlich Frage? Ich soll das Genre beschreiben, ne?
Ja, genau.
Ori-Fest.
Ja, du, alles gut, alles gut. Ich kann nur übrigens erwähnen, Teil 2 fand ich sogar stärker als Teil 1 bei Ori. Hat viele Sachen auch ein bisschen anders gemacht. Besser, würde ich sogar sagen. Aber am Ende ist es Geschmackssache. Ich liebe sie beide.
Ja. Ja, wie ist das Genre? Boah. Es ist wenig bis gar keine Story. Du läufst halt einfach los und grast halt einfach eine Karte ab. Und versuchst einfach von A nach B zu kommen. Du musst das überwinden, was dir halt in den Weg geschmissen wird. Mit kleinen Rätseln, mit Gegnern, mit Springen, Lauf, Geschicklichkeitspassagen. Und das machst du das ganze Spiel durch. Und kriegst halt je nachdem bei Ori jetzt oder Metroid natürlich irgendwelche Power-Ups, wie man so schön sagt. Ne? Du wirst stärker. Du kriegst Level bei Ori. Du kannst ein bisschen skillen. Du kannst auch aussuchen, was du zuerst machst. Das hat mich abgeholt, das mag ich, weil das so dieser RPG-Faktor ist. Ah, ich kann überlegen, die Gegner nerven mich total, weil ich bin total blöd, den Geschossen auszuweichen. Ich skill erstmal meinen Angriff komplett hoch, dass ich die so schnell wie möglich aus dem Weg räume. Dafür habe ich halt irgendwie den Doppelsprung erst super spät. Kann man überlegen, kann man so ein bisschen Ori halt skillen, wie man das dann möchte. Ja, und das ist schon cool, wenn man dann immer stärker wird und dann denkt so, ach krass, die Passage am Anfang, boah, da musste ich von da, nach hier springen. Mittlerweile habe ich einfach meinen Powersprung und gehe einfach durch. Oder bei Metroid Fusion am Anfang, wo du nochmal zurückgehst in Gebiete, okay, die Gegner mit diesem einfachen, simplen Schuss und jetzt einfach dieser Dreierschuss, durch das ganze Gebiet durch. Das ist schon, das macht dann schon Spaß, wenn man merkt, dass man stärker wird.
Ja, ich liebe das übrigens auch, wenn man so in Games in alte Gebiete kommt und voll so overpowered ist und loslegt. Das mit den Power-Ups hast du ganz gut beschrieben. Ich meine, gut, so ein Skill-Tree gibt es jetzt in Metroid-Games nicht. Vielleicht kriegen wir das irgendwann. Die Metroid-Games, die leben ja von diesen Upgrades, also dass du immer was Neues kriegst, immer weiterkommst, ne, irgendeine Stelle, die du nicht überwinden kannst, brauchst das Upgrade XY und da kommst du da weiter. Ne? Sei es irgendwelche Türen mit irgendeiner Farbe, eine spezielle Waffe, die du brauchst, um sie zu öffnen. Das ist halt das Coole, ähnlich wie, ich sag mal, so ein bisschen Legend of Zelda-like, wo du dann eben die klassischen Dungeons hast und Dungeon-Items, die du brauchst, um den Boss dann auch am Ende zu besiegen. Ja, also das mag ich eigentlich ganz gerne. Ori macht es nochmal in einem anderen Stil, aber im Großen und Ganzen ist der Kern derselbe, weil für mich ist immer so diese Metroidvania-Formel, du wirst in ein großes Labyrinth gesteckt. Es gibt viel zu sammeln, Upgrades, aber auch Sachen wie Energietank und ähnliches. Ja, da musst du dich da durchkämpfen. Und dir wird im Normalfall nicht direkt gesagt, wo du jetzt unbedingt hin musst. Oder wenn, dann kriegst du vielleicht nur so einen Punkt auf der Karte und dann darfst du gucken, wie du da hinkommst. Und das fasziniert mich daran. Also das finde ich halt cool, so selbst diesen Weg finden. Ja, Metroid Fusion geht natürlich einen anderen Weg, was du gespielt hast, wo dir da gesagt wird, okay, geh bitte zu Terminalraum X und dann zu...
Das fand ich gut.
Ja, das ist halt für Leute, die eben so ein bisschen die Hand brauchen, die einen so ein bisschen führt. Gerade auch für Genre-Einsteiger empfehle ich immer wieder, wenn du mit Metroid anfangen willst, spiel Metroid Fusion. Weil das ist das linearste, sage ich mal. Also sie sind alle linear am Ende des Tages, ne? Außer mit ein paar Ausnahmen. Also Super Metroid zum Beispiel, es geht los. Es gibt am Anfang eine kleine Cutscene, ein bisschen, ja, sogar Sound. Also es wird sogar gesprochen irgendwie. Ja, und dann geht's los. Du bist auf dem Planeten und jetzt mach mal. Dann musst du deinen Weg finden und du probierst. Und dieses Probieren und dieses Erkunden finde ich geil. Weil ich habe halt, was das jetzt angeht, bei dem Metroidvania-Game habe ich ein recht gutes Gedächtnis, dass ich mir merken kann, okay, hier ist ein Raum, da komme ich nicht weiter. Ich weiß aber, in dem Moment, wo ich das Upgrade hole, oder das Power-Up, die Waffe, dann weiß ich sofort, ach ja, da war doch dieser Raum, jetzt finde ich den nochmal.
Aber es ist auf der Karte meistens markiert, oder? Also in Fusion hast du gesehen, was sind rote, gelbe, grüne Türen auf der Karte, wo du wieder hin kannst.
Ja, das wurde erst mit Fusion auch eingeführt, das gab es vorher halt nicht. Bei den Primes, ich meine, da ist es aber auch so, ist eine 3D-Karte, aber da war es dann auch so, von wegen, hier ist eine Tür, die ist weiß, dann weißt du, da brauchst du den Ice Beam. Oder, ne, also die sind dann schon farblich markiert. Was ich ganz cool finde bei Prime zum Beispiel, Prime 1, wenn du nach einer Zeit so ein bisschen rumeierst und nicht weiterkommst, kommt dann so eine Funkmeldung irgendwie von wegen, in diesem Raum wurde was Verdächtiges gefunden. Und dann hast du plötzlich so einen Marker auf der Karte, ein Fragezeichen, du sollst da mal hingehen. Wie du da hinkommst, musst du natürlich selber schauen.
Cool, das heißt, das Spiel checkt so ein bisschen, wenn du lost bist.
Ja, also das, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so daran gebunden ist, dass man merkt, okay, du gehst eine halbe Stunde jetzt gerade nicht weiter Richtung Story und deswegen, keine Ahnung, wie man das gelöst hat technisch. Jedenfalls fand ich es ganz cool, dass dir dann gesagt wurde, okay, so und so. Die wird aber natürlich nicht gesagt, du musst über die Räume rein und in dem einen Raum, da musst du dieses Rätsel lösen und so weiter. Und das ist ja auch nochmal so ein Aspekt aus den Metroid Prime Games, da hast du auch so ein bisschen Rätsel, sage ich mal, die du lösen musst. Jetzt nicht so ganz Zelda-like, aber es ist halt schon ganz cool gemacht, damit du eben weiterkommst. Es gibt gerade in den Prime Games viel zum Scan. Also du kannst viel Lore mitnehmen, also viel lesen, wenn du das willst. Da gab es damals in Metroid Prime 3, gab es einen Scan-Eintrag, wo da drin stand, Projekt Metroid Dread ist kurz vor der Fertigstellung. Und es gab wirklich Metroid Dread für den Nintendo DS damals. Und das haben die Entwickler dann auch erzählt, dass eben die gemeint haben, die konnten auf dem DS leider nicht das Metroid machen, was sie sich irgendwie vorgestellt haben. Und dementsprechend ist es ja dann erst 21 auf der Switch gelandet. Das finde ich eigentlich ganz cool, wenn da so kleine Easter Eggs und Ähnliches eingebaut sind. Ja. Aber grundsätzlich, also wie ich das Genre beschreiben würde noch, ist auch viel Atmosphäre. Du hast eben auch gesagt, dieses fehlende Story-mäßige. Ja, es ist eine Story da, aber die wird eben beiläufig erzählt. Ne? Die ist nicht Cutscene an Cutscene.
Es ist ja auch kein Story-Game. Das muss man ja auch einfach sagen. Genau. Wenn man das sucht, ist es das falsche Genre. Ja. Das wusste ich ja auch von vornherein. Ja. Und wenn ich das kritisiere ein bisschen, muss ich mir auch selber sagen, ich kann ja auch nicht in einem rundenbasierten JRPG jetzt die actionreiche Kombinationskampfsystem erwarten. Das ist falsch. Das geht nicht.
Außer du spielst hier Claire Obscure, ne?
Ja, gut, das bietet natürlich alles. Nee, ja. Nee, ist schon richtig. Deswegen.
Ja, das ist halt so ein bisschen, also es ist nicht Story getrieben, es ist eher Gameplay getrieben. Ja. Plattforming hast du eben gesagt, das macht einen großen Teil aus. Gerade im 2D-Bereich. Also man sieht ja ganz viele Games, die dann eben dieses Genre so ein bisschen übernommen haben. Also so ein Celeste ist auch so ein Game, was so ein paar Elemente übernommen hat. Jetzt nicht wirklich reines Metroidvania. Ich habe schon so viele gespielt. Auch gerade diese Steamworld-Dick-Games gehen auch in diese Richtung. Was habe ich denn noch gespielt? Muss ich überlegen. Also die Oris natürlich. Yoka's Island Express. Total witzig, kann ich übrigens empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Indie-Game ist. Da spielst du auch Metroidvania. Aber du spielst so einen Käfer mit einer Kugel und du bist immer in so Pinball-Automaten. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber das ist so Pinball. Also du bist wie in so einem Pinball-Automaten, du kommst dann in den Raum, plötzlich musst du dann gucken, wie du das Rätsel löst. Total bescheuert, aber feier ich auf jeden Fall. Es gibt halt so viele Untergenres und dann natürlich die ganzen Castlevania-Dinger, ne? Also weiß ich gar nicht, ob du schon mal eins gespielt hast.
Ich hab auf dem SNES mal kurz angefangen. Ja. Aber nicht wirklich viel gemacht. Dreimal mit der Peitsche geschlagen, wieder ausgemacht.
Ja, die sind halt auch nicht ohne. Die sind halt so, finde ich, schon schwieriger, gerade die alten als Metroid. Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich finde ich so dieses Prinzip, dass du immer stärker wirst, eigentlich ganz geil, dass du plötzlich Gebiete wieder besuchen kannst, die vorher nicht zugänglich waren. Das macht's für mich aus.
Ich fand's aber manchmal ein bisschen nervig. Dann läufst du irgendwo lang, du bist gerade voll im Flow und denkst, okay, hier ist wieder eine grüne Tür, die kann ich noch nicht. Und dann gehe ich weiter, ach, und hier ist eine rote Tür, die kann ich auch noch nicht. Und dann schieße ich da, okay, da komme ich halt auch noch nicht durch. Und denke, okay, und das hast du in dem Terminal davor und in dem Terminal davor und im Terminal davor. Und denkst, jetzt weiß ich schon, ja gut, wenn ich es dann aber machen will, muss ich jedes Mal hier wieder zurücklaufen. Ist das später in die Story integriert, dass ich sowieso wieder zurückgeschickt werde, weil ich eh dahin muss? Dann ist es cool gelöst. Aber manchmal ist es dann, am Anfang ist man noch so motiviert. Ah, alles klar, okay, dann merke ich mir das und dann gehe ich dann da gleich wieder zurück. Aber irgendwann hast du dann immer und überall wieder irgendwas, wo du nicht weiterkommst und du weißt, es wird einem halt, also man kann manchmal das Gefühl haben, hier wird einem jetzt einfach nur nochmal, weil wieder ein Stein in den Weg gelegt und du musst dann nachher nochmal hinlaufen und boah, ja, das kann auch manchmal nervig sein, dass du dann wieder ein bisschen Frust hast, wenn das Gleichgewicht zwischen Erkundungsdrang und komm später nochmal, wenn du das Upgrade hast, dass du dich dann freust, dass du weißt, dass du dahin gehen musst. Wenn du weißt, ich muss jetzt in 8 verschiedene Dinge hier wieder rein und kann quasi erstmal eine Stunde auf 2 nur blöd von A nach B wieder laufen, um dann den einen Raum aufzumachen, wo dann plus 5 Missiles drin ist, wo ich denke, wow, fick dich, Spiel.
Also Backtracking ist halt auch ein großer Teil von den Metroidvanias. Je moderner sie sind, desto weniger ist das irgendwie ein Kernelement oder desto einfacher wird es gelöst. Ne? Also die leben davon, vom Backtracking, gerade Metroid Prime 1. Ich weiß, viele hat das angekotzt. Du musst in dem Game, es waren 12 Artefakte, die du sammeln musst. Du erfährst das irgendwann in der Mitte des Spiels. Und du kriegst natürlich nicht alle sofort, weil du brauchst bestimmt Power-Ups, um da ranzukommen. Aber ich weiß zum Beispiel jetzt, ich habe Metroid Prime 1, ich glaube, 5-6 Mal schon durchgespielt und weiß dann natürlich schon, wenn ich ab einem gewissen Punkt bin, ach, da ist ein Artefakt, da komme ich ja jetzt schon ran, da brauche ich später nicht dieses Backtracking machen. So, und das nervt halt viele Spieler, dass sie da keinen Bock drauf haben, dass man eben wirklich nochmal die ganze Map abgrasen muss, um diese Artefakte zu finden. Also kriegst auch Hinweise, so nach dem Motto, der Raum, also alle Räume haben einen Namen und der Raum XY, da ist irgendeine verdächtige Stelle. So, und dann musst du da hingehen und gucken und suchen. Und wie gesagt, ich find's eigentlich ganz cool. Bei Metroid Dread hat man das aber richtig gut gelöst, indem du diese Map so mehr oder weniger so im Kreis abläufst. Also es verändert sich auch immer was. Wenn du wieder in ein altes Gebiet kommst, ist plötzlich alles eingefroren, weil die Kühlung ist ausgefallen. Mhm. Die Kühlung ist hochgeschraubt eigentlich. Oder woanders ist die ausgefallen und dann ist überall Lava, dann ist überall heiß, dann kannst du Räume nicht betreten. Woanders schießt du dann plötzlich eine Wand kaputt und das Wasser läuft raus und plötzlich ist das ein Wasserraum, wo du dann eben andere Physik hast und so, also dass du gar nicht so hochspringen kannst. Das finde ich eigentlich ganz cool gelöst und ich fand bei Metroid Dread, habe ich auch schon mit Leuten diskutiert, das Backtracking ist da echt minimal, weil das gut gelöst ist, ist in so einem Flow. Also das ist gar nicht so dieses, jetzt muss ich alles nochmal abklappern. Klar, am Ende, ich bin immer so Metroid-Spieler, sobald ich Screw Attack habe, das ist dieser Drehangriff, womit du ja jeden platt machst, ne? So diese Blitze und alles.
Also beim Springen dann.
Genau, du drehst dich und diese Blitze dabei.
Einfach nur noch weiter Sprung, egal was passiert, fick dich.
Ja, aber das ist so der Punkt, wenn du das in einem Metroid-Game bekommst, wenn es das natürlich gibt, dann weiß ich, jetzt kommt das Endgame. Also das ist so das allerletzte Upgrade meistens. Ja. Und dann weißt du, okay, jetzt wird's ernst. Und dann, das ist der Punkt, wo ich sage,
aber
jetzt
Emmys kriegst du damit auch nicht platt, ne?
Nee, die kriegst du damit nicht platt. Also die sind, glaube ich, bis dahin auch schon besiegt. Ich glaube, da hast du dann auch keinen mehr. Es gibt 7 Emmys, wenn ich mich gerade nicht täusche. Es klingt nach gar nicht so viel, aber jeder hat halt auch wieder andere Fähigkeiten. Und es gibt ja dieses ganz kleine Zeitfenster, wo du eine Chance hast, das einmal abzublocken, zu dashen, kontern, wie auch immer. Hatte ich dir ja, glaube ich, ein paar Mal gezeigt. Ja. Also ich habe dann, weiß ich, irgendwann habe ich das Timing raus und weiß.
Okay. Ich habe immer an der komplett falschen Stelle gedrückt und habe mich abgefuckt, warum es nicht funktioniert. Dann denkst du, ach so, da geht das. Ich war einfach viel zu spät oder viel zu früh, ich weiß es gar nicht mehr. Und du hast es dann, glaube ich, wenn diese kurze Videosequenz kommt,
kaum aufblitzen. Ja, weil manche denken dann, ja, ist jetzt eine Cutscene, ich wurde erwischt, jetzt vorbei. Aber da ist quasi noch so ein Quicktime-Event, wo dir mit so einem Aufblitzen signalisiert wird, okay, da musst du drücken. Aber das ist halt auch nicht einfach. Also ich brauche teilweise auch 3 Versuche, bis es dann mal klappt. Aber das gehört halt dazu. Und das Backtracking, wie gesagt, das wird ja immer weniger. Ne? Ich bin gespannt, jetzt in Prime 4, also heute, wenn ihr die Folge hört, bin ich wahrscheinlich schon 1, 2, 3 Stunden drin und werde das ganze Wochenende zocken, weil ich einfach Bock drauf habe und Hype bin. Ja, was tatsächlich Metroid auch noch für mich ausmacht, ist diese Isolation, dieses Alleine-Sein. Also du hast im Normalfall jetzt keinen Buddy dabei, du hast jetzt nicht bei Zelda, dass bei Link irgendwie eine Fee dabei ist oder so, sondern du bist wirklich so auf dich allein gestellt. Du musst halt selber gucken, okay, was kommt hinter der nächsten Wand? Das ist ja jetzt nicht irgendwie horrormäßig oder so, aber es kommt trotzdem immer andere Sachen. Und dieses Alleinsein, ich weiß nicht, ich feiere das. Ich liebe das einfach, dieses, also jetzt auch in Real Life so ein bisschen, muss ich sagen, einfach so allein für sich sein. Aber du bist dann auf diesem Planeten, du erkundest das alleine, du hast nicht irgendwie 5 Leute um dich. Das wird jetzt in Prime 4 ein bisschen anders sein, weil du, weiß nicht, vielleicht in jedem Gebiet so ein Buddy hast oder so, je nachdem, wie man das aus den Trailern interpretieren kann. Bin deshalb gespannt, wie das gelöst wurde. Was viele Leute aber vergessen, es gab auch Metroid-Ableger, wo auch zwischendurch immer wieder geredet wurde, Tipps gegeben wurden. Also einmal Metroid Fusion mit den Terminal-Räumen, aber ja, auch
die waren immer mein Highlight. Endlich passiert mal was. Endlich erzählt mal einer was. Worum geht's hier? Was passiert hier eigentlich? Und nicht einfach nur von Raum zu Raum zu Raum, ohne dass irgendwas passiert.
Ja, ich fand die Story in Fusion gerade ganz cool mit, also, das heißt Story, aber dass du eben so ein bisschen dieses, okay, das ist gar nicht Adam, der mit mir redet. Das ist jetzt doch jemand anderes. Und ja, ne, dieser Twist und alles und dieses Sa-X, das quasi Samus nachempfunden ist. Also das fand ich ganz cool gelöst. Hatte so ein bisschen, also ich will nicht sagen Horrorelemente, aber war schon so ein bisschen Nervenkitzel und Adrenalin, wenn du dann versehentlich hinter dem Sa-X oder so bist oder weglaufen musstest, ja, die falsche Wand wegbombst oder aus Versehen dagegen schießt und dann triggerst, dass es dich töten will. Ja, das fand ich schon, war schon ganz aufregend, war schon ganz cool. Mich würde interessieren, ob dich das gestört hat in Metroid Fusion oder grundsätzlich in solchen Games. Es gibt ja heutzutage immer noch Speicherräume. Also nur bestimmte Punkte, wo du speichern kannst, bist du tot, fängst du ab diesem Raum an, jeder Progress danach ist weg.
Gegen Ende habe ich die Speicherfunktion der Switch einfach genutzt.
Ja, okay.
Hab ich einfach gesagt, scheiß drauf. Am Anfang gar nicht, weil es auch gar nicht so nötig war und dann ist man auch schon ein paar Mal gestorben, ja. Mhm. Aber die Speicherräume waren jetzt nicht so selten in Fusion. Das hat schon gepasst. Man sieht sie auf der Karte, man kann sie auch mal ein bisschen einbauen. Ich bin manchmal auch, okay, hier in dem Raum kann ich mich gerade hochfarmen mit der HP wieder und Munition. Das mache ich kurz mal und gehe dann nochmal in den Speicherraum, dass wenn ich nochmal sterbe, ich voll bin. Also das habe ich schon, also man kann es ja taktisch nutzen. Und dann funktioniert das schon ganz gut. Gegen Ende wurde es natürlich auch der Schwierigkeitsgrad deutlich größer. Die Gegner machen super viel Schaden. Und wenn du da auf dem Weg zu irgendwas hin bist und dann blöd zweimal getroffen wirst, dann kannst du eigentlich schon fast sagen, ja gut, komm, ich lad noch mal neu, weil das ist jetzt blöd, mit halber HP zum Boss zu gehen.
Bei Ori war es ja ein bisschen anders gelöst. Du konntest ja überall speichern.
Ja, genau.
Genug von dieser blauen.
Hatte man dann ja eigentlich immer fast. Mhm. Es gab aber ein paar Situationen, wo es halt nicht war. Aber bei Ori ist das meiste, du bist so ein Vollidiot. Warum hast du nicht einfach A gedrückt und gespeichert? Du hast 8 blaue Dinger. Du hättest einfach nach jedem Sprung speichern können. Ja. Und du hast es einfach nicht gemacht. Da denke ich, ein smartes Autosave wäre das schon ganz cool gewesen, weil man es halt dann manchmal verpennt. Und irgendwann gegen Ende hast du einfach nach jeder Scheißpassage gedrückt, ob du es konntest. Und dann, du kannst nicht hier Danger, hier Gegner in der Nähe, du kannst sie nicht speichern. Oder Unstable Ground, du kannst nicht speichern. So, fick dich. Und dann manchmal hast du so diese kleinsten, du bist auf so einem kleinen Zipfel, wo du stehst, pup, ach, hier kann ich speichern, super. So, du denkst, vor mir tot, unter mir tot, hinter mir tot, über mir tot, aber ich kann hier gerade speichern. Das war schon ganz gut. Also,
ich finde es total interessant. Ich habe letztens noch ein YouTube-Video gesehen zum Thema Speichern in Videospielen, weil Leute sagen ja immer, früher war alles besser in Games. Nee, Speichern war halt kacke. Mit Passwortsystem teilweise. Was war da? Speichersystem?
Gar nicht. Oder? Es gibt kein Speichern.
Also von ich hatte auch mal so ein Bugs Bunny Game, das musst du in einem Abwasch durchspielen. Alle 10 Level oder was es gab. Aber
bei du dem hast Video haben alle so ein Block Continue. Alle 4 Level, wenn du sowas hast, kannst du dann halt, wirst du nicht zum Anfang zurückgeworfen, sondern bis dahin. Aber gegen Ende ist jedes Level halt echt Arbeit und dauert richtig lange. Und wenn du dann 3 Level zurückfliegst, das sind 1,5 Stunden oder so.
Das ist also, so heftig.
Horror, also das war das größte Problem. Ich habe irgendwann auch Konsole angelassen, Tage über Nächte, nur um Clock weiterzuspielen. Und heute mit hier auf dem Classic Mini habe ich da drauf, dass man dann da jederzeit speichern kann. Das ist, ohne ist halt einfach blöd. Ja, früher war nicht alles besser.
Ja, genau. Also in dem Video wird dann halt Passwortsysteme gezeigt.
Oh Gott.
Metroid war ja auch grauenhaft. So ein Game. Ja. Da musst du echt so ein, keine Ahnung, wie 20 Zeichen oder so Passwort. Ne, 4x5, also total bescheuert.
Zelda, Oracle of Ages und Seasons, die Passwörter waren ewig lang. Deswegen hat es in jeder Bedienungsanleitung dieses Notizfeld hinten, wo man da Sachen eintragen konnte.
Ich habe das gar nicht gewusst, aber du konntest, das war nämlich auch Teil des Videos, Golden Sun, hast du auch am Ende Passwort bekommen, konntest das eingeben und das Passwort war 260 Zeichen lang. Überleg mal, du musst 260 Zeichen aufschreiben, hast du dich einmal irgendwo verschrieben, irgendein Buchstaben, dass du ein P oder Q oder irgendwas ganz komisch oder eine 0 oder ein O.
Alter. Damals hattest du kein Handy, um kurz ein Foto davon zu machen.
Ja. Ja, dann musst du ein Fotoapparat und dann entwickeln lassen. Zwei Wochen später kannst du erst Golden Sun 2 anfangen, weil du die Sachen nicht übertragen kannst. Ja. Alter, also da muss ich sagen, ne, ich bin jetzt zwar auch Fan von Autosave. Ich speichere ganz gerne aber auch selber, einfach um sicher zu sein. Ich habe nämlich auch schon Games gehabt, Autosave an einer unpassenden Stelle. Und du bist immer in den Tod gefallen. Weil das dich, keine Ahnung, irgendwie in der Luft oder so ein Autosave.
Es passiert heutzutage aber auch nicht mehr, ne? Wo man denkt so.
Ja,
verrückt, also Autosave richtig smart gelöst oder das automatisch, ich sag mal, Autosave plus Checkpoints irgendwo sind und der Checkpoint ist dann dein Autosave, dass das Autosave dich eben nicht irgendwo speichert, wo du es nicht willst, sondern dass dann den letzten Checkpoint nimmt und dass du das Spiel merkt, das ist jetzt gerade eine schwierige Passage. Und wenn du die durch hast, hast du automatisch einen Checkpoint, ohne dass du ihn siehst. Und wenn du danach in die Stacheln jagst, wie ich das ganz gerne gemacht habe, dann stehst du halt einfach kurz davor.
Ja, es gibt auch schon praktisch Games, die, also das haben die ja bei Metroid Dread ein bisschen geändert, dass du dann nicht mehr im letzten Speicherraum bist, du hast ein Autosave und bist ein Raum vor dem Boss. Also, dass du dann eben wieder schnell reinkommst und nicht den langen Weg machen musst. Bei Silksong war es natürlich anders, da musst du dann von der letzten Bank den ganzen Weg laufen, teilweise echt anstrengend und schwierig, aber es ging. Und dann gibt's aber auch Games, wo du dann einen Boss hast mit drei Phasen und du schaffst die zweite und du bist ja schon mit wenig Energie dort angekommen und dann spawnst du einfach nach dem Tod bei der zweiten Phase mit voller Energie. Finde ich dann immer wie so ein bisschen cheaten, weil du bist plötzlich, also als wenn jetzt mitten im Pokémon-Kampf nach jedem Pokémon, was du von dem Champion besiegst, dein ganzes Team nochmal geheilt wird. Das ist dann viel zu einfach.
Ja, das kann man dann, gab ja oft so Games, wo man sagt, also hier würde ich jetzt einfach kurz sterben. Sterb einfach, schmeiß dich in den Abgrund, dann stehst du mit mehr Herzen wieder da und weiter geht's.
Genau.
Ja, ist da manchmal smartes Ausnutzen der Spielmechanik, aber ja, ne, ist dann halt auch irgendwie ein bisschen.
Das geht gegen meine Ehre, meine Gamer-Ehre hier.
Ey. Kann dann sein, dass sowas ist dann für einen Story-Mode gut, ne, wenn du sagst, ich habe den Story-Modus drin, und ich habe dann so ein Feature, dass ein Autosave nach verschiedenen Phasen ist und dass man dann sagt, im normalen Schwierigkeitsgrad hast du das nicht oder nur oder manche Spiele fragen dich, möchtest du den Kampf von vorne machen, möchtest du ab der Phase machen, war es nicht in
Xenoblade
Chronicles 1?
Aber ich meine, ich habe auch irgendein Game gezockt, wo ich das auch gefragt wurde.
Ja, ich erinnere mich.
Ich krieg's aber nicht zusammen, ob das die Doublade war.
Ja, aber das coole Sache. Also, da gibt's keine richtige Erfahrung. Ich denke mal, manche Spiele funktionieren vielleicht, also so wie Silksong. Das ist ja, soll ja bockschwer sein. Das soll, oder die Soul-Spiele, die sollen bockschwer sein. Die Leute wollen das. Die wollen Schmerz spüren. Dafür ist das da. Wenn du da so ein Autosave in jeder Phase machst, ist das vielleicht für das Genre falsch. Aber grundsätzlich, Speicherräume haben ausgedient. Ja. Weiß ich nicht, dass du automatisch in so einem Terminalraum, wo halt Story kommt, automatisch direkt speicherst. Vielleicht, ne, da läuft der Text ab, möchten das Spiel speichern, ja, alles klar, weiter geht's. Aber grundsätzlich, ein Speicherraum ist vollkommen überflüssig heute. Auch wenn es mich in Fusion nicht gestört hat.
Also in Prime 4 gibt's das wieder, habe ich gesehen. Also da sind ganz normal Speicherräume. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man da so einen Mix macht mit Autosave. Also das ist gerade so diese Boss-Geschichten wie bei Dread ähnlich laufen. Aber gut, ich lasse mich mal überraschen.
Ja.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf Soundtrack eingehen. Also Metroid Games grundsätzlich haben einen, ja, schon so eine Mischung aus so einem atmosphärischen Soundtrack, aber auch so ein paar Banger, sage ich mal. Also ich feiere das. Wenn dann, gerade Metroid Prime 1, der Soundtrack ist überragend. Also ich weiß nicht, ob du das mal in der Nintendo Music App reingezogen hast. Der müsste drin sein.
Es gibt so ein paar Tracks, die jeder auch mal so in Stories verlinkt. Da gibt es, glaube ich, das typische Samus-Theme, was geil ist. Mhm.
Ja, es gibt halt viele mehr hören davon. Abwandlungen. Also zum Beispiel von Metroid Prime, die Songs. Das sind mehr oder weniger Remixes oder neue Versionen von Songs, die du aus Super Metroid kennst. Super Metroid hat aber aus dem NES Metroid dieses Gedudel und Gepiepe einfach in geile Musik umgewandelt. Also Super Metroid hat echt einen ganz starken Soundtrack, musst du dir echt mal geben. Richtig, richtig gut. Und so als Fan erkennst du halt diese Stücke. Du hörst es dann raus. Du weißt immer, so ein Feuer- oder Lavagebiet, hast du immer diesen ähnlichen Sound, so bestimmte Takte, die da laufen und alles. Also das ist schon, es bleibt schon hängen. Also wenn du dir den Soundtrack von Super Metroid gibst, beziehungsweise auch Metroid Prime 1, da gibt es den diese Fendrana Drifts, heißt es, glaube ich, oder Fendrana Eiswüste. Da, der Song ist richtig geil, auch irgendwie mit so einem Klavier klingt das zumindest für mich so. Der ist richtig stark, den hatte ich auch schon ein paar Mal in den Stories. Das musst du dir mal geben. Und ich finde grundsätzlich so dieses, du hast ja auch den Kampf gegen Ridley gemacht in Metroid Fusion.
Ja.
Der war ja auch ein bisschen nervig mit seinem Schwanz und allem. Und der hat auch immer so ein, also diese Bosskampf-Soundtracks, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mich pusht das immer voll. Also die gehen dann immer voll so nach vorne, so ein bisschen, teilweise ein bisschen rockiger. Und ja, du merkst einfach, du bist in einem Bosskampf, hier geht's gerade um Leben und Tod. Du bist getrieben, voller Adrenalin und dies, das. Und auf geht's. Also das feiere ich, wenn so ein Bosskampf dann nochmal jetzt nicht so dieses langsame Gedudel kriegt. Das war teilweise bei Pokémon Legenden ZA übrigens schwierig, oder was heißt schwierig, aber du hast gefühlt 99% den gleichen Song. Das ganze Spiel über.
Super.
Es hat sich fast nichts geändert irgendwie, ne? So ein paar Sachen gab es noch, wo dann ein anderer Song kam. Also gerade bei den Kämpfen, die Musik war echt gut. Aber so zwischendurch immer das Gleiche.
Hab's rausgesucht.
Ja.
Drifts hier zieh ich mir gleich rein.
Ich find's unfassbar schön. Es gibt noch Brinstar in, also in, sag schon, Super Metroid, das Gebiet, hat auch, also das ist diese Lava-Musik und so, finde ich richtig geil. Und da gibt's auch noch mal in den Magmor-Minen oder Magmor-Höhlen, genau, in Metroid Prime 1, das kannst du dir auch geben. Also zieh dir das mal im Nachhinein rein, ist sehr geil, kann ich auf jeden Fall
empfehlen. Ach, Magmor Caverns, ja, ist ja, direkt neben den Drifts.
Ja, das kann man so, das kann man so, ich finde, das kannst du so nebenbei hören. Auch so, keine Ahnung, Wäsche aufhängen, Auto fahren, so auch Donkey Kong, ne?
Ich höre, sagen wir auch mal wieder. Sowas ja eh tagtäglich, ne? Also, ich bin ja nicht umsonst der VGM, Daniel.
Also, richtig, ich zieh das gerne rein, ne? Nee, also ich finde den Soundtrack stark. Ist wirklich, hat auch ein paar geile Banger und so, ein paar atmosphärischere Sachen. Kann man sich
geben. Ja, apropos Banger. Wirklich, was Metroid hat, ein Banger, wirklich ein Banger. Ich glaube, mit Abstand der beste 8-Bit-Banger ist für mich aus Metroid. Aus Metroid, Metroid 2, hier Surface of was war das? 388. Der Soundtrack von Metroid 2 auf dem Game Boy, der ist durchgehend scheiße. Das ist, da ist nichts. Da ist nur irgendein Quieke, irgendein Ambient, irgendwelche Töne. Da ist, also das ist keine Musik, da ist kein Lied, da ist einfach gar nichts. Also ich habe wirklich jeden Track davon durch und denke, okay, das höre ich mir nicht an. Das kann man nicht privat hören, das ist einfach nix. Und dann S388, ein Banger vor dem Herrn, ein geiles Stück, eins der besten 8-Bit-Banger, die es einfach nur gibt. Und der Rest des Soundtracks ist einfach nicht vorhanden. Und dieser Kontrast zwischen diesem einen Stück, was ist so ein All-Time-Favorite von mir. Den kann ich immer hören, in Dauerschleife, 2 Stunden lang. Einfach nur geil. Und deswegen gibt's den Track jetzt auch einfach mal hier für euch jetzt einfach mal. Ich feiere ihn so hart. Und ich glaube, der kommt auch immer wieder in anderen Metroids, immer mal wieder vor, in einer abgewandelten Art. Ich habe mir das in dem Remake angehört. Holt mich nicht so ab wie der 8-Bit hier. Aber ich glaube, neben hier aus den Oracle-Teilen, hier das Nairu-Theme und die beiden Oracle-Themes sind halt geil. Sind somit die besten 8 Bit-Dinger, die es da gibt. So, viel Spaß erstmal mit dem Track hier und dann machen wir weiter.
Soundtracks, also ich muss sagen, manchmal ist es halt nerviges Gedudel, aber es gibt halt Games. Ich finde auch Pokémon.
Ja, klar, natürlich.
Erste Generation, das bleibt so hängen, diese erste
Arena-Team, mega.
Ja, und das hat man ja auch weitergetragen, wie du schon gesagt hast, in abgewandelter Form, Remixes und ähnliches. Das finde ich eigentlich ganz cool. Merke ich auch gerade bei Donkey Kong Bonanza, da ist auch vieles, wo dann plötzlich, ja, hast du so diese alte Musik. Es gibt die Möglichkeit, du kannst Donkey Kong hinlegen, dann schläft er kurz, lädt seine Herzen auf und dann läuft so beim Schnarchen so ganz leise, so als Einschlafmusik, einfach dieses Theme von Donkey Kong Country. Das ist so mega geil gemacht einfach. Ne, das ist so Fanservice. Und
quasi schon Easter Egg.
Ja. Richtig geil. Ja, ich driften jetzt mal wieder ab, aber ich bin ja voll drin in Bonanza. Ich denke, ich bin aber auch bald durch. Und dementsprechend, also wie soll ich sagen, also wenn ihr das hört, bin ich wahrscheinlich schon durch und muss sagen, es ist mega, ne? Zum Finale kann ich nicht sagen, viele sagen, es ist irgendwie eins der besten Nintendo-Final-Sequenzen und alles, was es gibt, wie es arrangiert wurde, da lasse ich mich echt überraschen, werde ich dir dann privat erzählen und dann in der nächsten Folge darüber berichten. Ja, aber grundsätzlich, ey, du findest Cranky Kong, findest du immer in jeder Welt oder in jeder Schicht findest du ihn. Der belohnt dich mit einer Banane, erzählt dir irgendeine Geschichte. Ich habe damals die und die besiegt und das habe ich gemacht. Dann gibt es eine Schicht, wo du dann so ein Rennen laufen musst auf Rambi, hieß ja, glaube ich, das Nashorn. Mhm. Und da sind halt Dixie Kong und Diddy Kong so als NPCs. Und die erzählen dann auch so, ja, wir sind langjährige Freunde oder die ältesten Freunde von dir und kennen uns doch von früher noch und alles. Und ja, einfach Fanservice, viele Kleinigkeiten, die du dann immer wieder siehst. Ich lieb's einfach, ne? Storymäßig ist es simpel, ne? Das ist dieses typische, die Bösen wollen in den Kern von dem Planeten, dann können die sich einen Wunsch erfüllen und die wollen alles übernehmen und die haben die Bananen geklaut und du musst sie zurückholen. Aber ich habe mal gesehen, Video zum DLC, ja, da kann man natürlich diskutieren, ob der jetzt 20 Euro wert ist, weil du dann nur so einen Zusatzmodus hast. Ja, du hast einen Zusatzmodus und diese Kong Island. Das Geile ist, du kannst dich da durchgraben und hast halt unter dem Haus diese Originalhöhle mit dem Bananenhaufen. Das ist einfach so geil, so dieses, das kennst du einfach, wenn du Donkey Kong Country gespielt hast, du kennst es einfach. Du gehst das erste Mal runter, du gehst rein, ist nice, leer, und da ist nichts, aber wenn du das Spiel durchgespielt hast und du gehst nochmal ins erste Level, ist die Höhle voll mit Bananen. Das feiere ich, so Kleinigkeiten. Und wie gesagt, Bananza, in der nächsten Folge mehr davon, weil ich glaube, die nächste Folge ist ja quasi schon unser Spielejahr 2025.
Müsste nämlich, weil danach ist also die Game Awards auch durch und dann dürfen wir uns
auf eine Game
of the Year Edition von Expedition 33 freuen.
Für die Switch 2 dann? Dass die da nochmal
rauskommt? Ja, das wäre zum Beispiel auch, da soll ja einiges angekündigt werden und
ich bin gespannt.
Das wäre wohl das Mindeste, dass das Spiel, wenn sie schon Game of the Year, dann mit einer Game of the Year Edition auch die Switch 2 dann da offiziell mal ankündigen, dass es damit rauskommt. Das muss einfach, also.
Ja, ich bin gespannt.
Würdest du es dann spielen, wenn es auf der Switch ist?
Ja, klar.
Ja.
Ich denke schon. Also auch Final Fantasy 7 Remake ist ja noch auf meiner Liste, kommt ja im Februar, glaube ich. Octopath Traveler Zero, also wirklich alles, ne? Aber ja, eins nach dem anderen. Ich bin da total entspannt, was das angeht.
in Expedition gespielt hast. Ich meine, du hast das Original FF7 geholt und das im Nachhinein, das 7 Remake ist so cringe an manchen Stellen. Das ist so weird einfach. Also im Nachhinein hat es mich echt in manchen Sachen echt, das holt dich so aus der Story raus, aus der Immersion, aus dieser Welt irgendwie mit so irgendwelchen super cringen, bescheuerten Einlagen, die einfach nichts mit dieser Welt und Dings zu tun haben, die einfach nur weird und creepy und cringe sind. Und ich weiß gar nicht, wen das abholen soll, aber es gibt Leute, die holen das Modern Final Fantasy, die holt das halt einfach irgendwie ab.
Ja,
boah,
ja,
mich hat's eher abgeschreckt, Fans, ne? Aber das, die Grundstory und die Grundcharaktere sind dann halt geil. Das passt da nicht. Die eine Szene ist so weird und du denkst, oh, was war das denn jetzt? Und dann geht die nächste Szene voll ernst, richtig Story weiter, geile Dialoge zwischen Barrett und Cloud und Tifa und Co. und weiter geht's. Und ich denke, wie hat das jetzt
bitte reingepasst? Glaubst du, die Leute, die das jetzt hören und das gespielt haben, wissen, worauf du anspielst?
Ja, nachdem, 100
was du gerade gesagt hast, dass einmal ein bisschen cringe und plötzlich ist es ernst. Ja,
Red Moonwalk auf dem Schiff. Dann im ersten die blöde Tanzeinlage mit den Kleidern, dann der blöde Tanz mit den Glatzköpfigen in
da war doch diese Fitness-Sportstudio-Szene oder sowas, wo man doch auch irgendwie so Kniebeugen oder was war das?
Ja, auch sowas, ja, das ist vielleicht dann ganz okay, das ist dann in so einem Minispiel drin, aber dann diese Singeinlage in den Nibelheim von der dicken Frau da mit der Katze. Dann die Nebenquest mit diesen blöden Hühnchen und dieser Kiste da. Ich habe ja wirklich alles gemacht, ne? Also ich weiß, wovon ich rede. Ich habe alles gemacht in diesem Spiel. Man kann nicht sagen, ja, du hast ja nur. Nee. Oh, da war schon Scheiße dabei. Also muss man wirklich sagen.
Aber du bist ja auch so jemand, du machst so on the go, machst ja Nebenquests und alles. Ja. Weil ich finde das total interessant, gerade bei Donkey Kong Bonanza. Also ich spiele das einfach so jetzt die Story, aber ich erkunde halt voll viel. Ich mache voll viel kaputt. Ich finde hier was und da ist was. Ich mache das einfach. So, ich lasse mich treiben, so wie ich aber Bock habe.
Ja, kannst du immer noch sagen, es war scheiße. Ja, ne? Aber ich hab's gemacht. Es war kacke. Dann bist du auf dieser, Janine hat das auch gesagt, dann bist du auf dieser Insel da und musst dir diese, um weiter zu spielen, musst du blöde dein Strandoutfit irgendwie bekommen, weil du nur mit Badehose an den Strand kannst. Okay. So what? So sind halt die Regeln. Dann, wo kriege ich die Badehose? Kann ich abholen? Nein, du musst erst in diesem ganzen Gebiet hier irgendwelche Spiele machen. Und dann musst du irgendwelche farbigen Segways, die irgendwo rumstehen, und dann darum, weißt du, Cloud, der die Welt vor Sephiroth und Co. rettet, der die Welt ist vor, alles ist scheiße und Shinra und Co. Und dann, ich bin jetzt erstmal hier auf dieser Insel und alles ist schön und fahr da mit diesen blöden Dingern rum in den verschiedenen Farben, um dir da hinzukommen, um irgendwelche Tokens zu bekommen, um dann für dieses Token mir eine Badehose zu machen, dass ich mir die dann hole. Und das ist so aus der Welt rausgerissen. Das ist geil. So off von diesem eigentlichen World-Setting, was ja gut ist. Und das wirft einen so da raus und du musst es machen, auch wenn die Spiele vielleicht ganz witzig gemacht sind und das Rumfahren damit kann irgendwie Spaß machen, aber es passt nicht in die Welt von Final Fantasy rein. Und dann ziehst du dich um, gehst an den Strand und hast eine der geilsten Szenen, wo reflektiert wird, austauscht von den Charakteren. Aerith steht da, einer der geilsten Screenshots überhaupt mit der Szene und dann tiefgründige Gespräche, wo sind wir gerade überhaupt, wie geht's weiter, was passiert hier und dann geht's weiter. Und das ist so ein Clash immer zwischen cringe und weird und nervig und out of context und dann wieder bam, okay, aber jetzt wieder vollkommen Fokus, gerade mussten wir noch ein Segway von A nach B fahren, aber gucken, dass die richtige Farbe ist, dass du dein Token kriegst, dass du die richtige Badehose holst, dann kannst du aber noch das Muster der Farbe Badehose aussuchen, das ist ganz wichtig, sonst darfst du nicht an den Strand gehen, lieber Held mit dem Riesenschwert. Es tut mir leid, aber so sind die Regeln für diesen Strand hier leider. Und du denkst, what the fuck? Und du bist an dem Strand, stopp, vergiss das alles, knallhart ernst. Shinra, die Bedrohung ist da, Sephiroth hat was weiß ich was gemacht und wir müssen jetzt gerade mal gucken, wie wir hier die Welt weiter retten und was wir hier machen. Hä? What? Geil. Und das ist Final Fantasy VII Remake oder Rebirth, ganz schlimm. Das ist der Switch zwischen den beiden Sachen. Super cringe und merkwürdig, hinzu wieder geil. Da hab ich Bock drauf.
Ja.
Deswegen spiele ich das Game. Aber viele feiern das. Mega interessant. Viele feiern das. Ich habe alles gemacht. Aber das ist,
Ich bin bei Donkey Kong jetzt halt auch alles nochmal abgeklappert, ich bin nochmal in alte Schichten rein, weil plötzlich hast du dann diese Tiere, die Verwandlung, der Elefant ist halt geil, du kannst alles einsaugen wie ein Staubsauger, du zerstörst einfach komplett alles. Klar, ich glaube, das hatte hier der Ruben im Big End Podcast auch erzählt, im Donkey Kong Special, dass du die Framerate natürlich auch zum Einbruch bringst, so, ne? Weil du einfach so viel da kaputt machst und alles Mögliche. Aber sowas stört mich nicht, da kann ich drüber hinwegsehen. Was ich aber gerade noch sagen wollte.
Ja, warte, man sieht ja auch manchmal Bilder gezeigt, wo die haben das komplette Level weggekloppt. Ja. Es ist einfach nichts mehr von dieser Ebene da. Und ich denke, wow, krass. Du kannst dann alles kaputt machen in diesem Spiel.
Und dann drückst du Start und dann kannst du im Menü direkt sagen, alles wiederherstellen. Da hast du wieder alles.
Ja, wow. Ja,
dann lädt das
wo
kurz.
Wo fällt's dann alles weggekloppt?
Ja, also ich mach's immer wieder. Oder wenn du halt die Schicht wechselst, dann ist auch alles wieder resettet. Ich find's ganz cool. Was ich gut finde, ist übrigens, du brauchst keinen Guide für das Spiel, weil du findest immer wieder, wenn du dich durchbuddelst, so Schatztruhen. Und da ist dann eine Karte, wo dann auf der Map ein Fossil oder eine Banane markiert wird. Und da kannst du quasi sagen, okay, das möchte ich markieren auf der Karte und da will ich dann hinlaufen. Dann steht da, keine Ahnung, 800 Meter von dir entfernt und dann läufst du bis dahin. Also du musst halt nie was nachgucken, weil dir eigentlich alles im Spiel schon, also das finde ich eigentlich ganz geil, dass du, also es ist natürlich super einfach dadurch, aber dass du dann direkt sagen kannst, okay, mir fehlen noch 3 Fossilien, ach, ich habe die hier auf der Karte, die klappere ich jetzt ab, hol die mal eben. Ich mag das ganz gerne. Aber was ich gerade noch sagen wollte, weil wir ganz kurz den Abstecher zu JRPGs noch gemacht haben.
Oh ja, was ein Final Fantasy Rant gerade, ey. Huh.
Aber ich muss mal kurz sagen, ich liebäugel gerade auch mit einem Game. Ja, das hat man letztens in der Direct oder so gesehen. Wir beide haben es gespielt, wir beide haben es nicht weit gespielt. Aber ich muss sagen, jetzt habe ich eine Review von dem Gregor gesehen dazu. Ich glaube, er war es. Und zwar Dragon Quest 7. Reimagined oder wie das da heißt.
Ach ja.
Weil das hat wohl auch einige Quality-of-Life-Verbesserungen, weil viele haben, oder nee, das war gar nicht Gregor, das war woanders, wo ich es gesehen habe, aber die haben gesagt, der Anfang des Spiels und das Ende sind sehr zäh. Also im Original die PlayStation-Ableger, aber auch im 3DS-Teil.
Ja.
Und jetzt halt soll es wohl ein bisschen flotter gehen, weil du einfach ja Quality-of-Life-Verbesserungen hast. Deswegen, das habe ich tatsächlich jetzt auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich mich gar nicht durch den 3DS-Teil noch quäle, dass ich jetzt nochmal sage, boah, ich probiere das jetzt doch nochmal. Und das habe ich jetzt so, ja, also ich weiß nicht warum, aber ich finde, das holt mich ganz gut ab. Die haben nämlich auch echte Puppen gemacht, die quasi 3D-Modelle als Vorlage genommen haben. Deswegen sind die auch so detailliert, also mit allen Falten und so in ihren Klamotten und alles. Die ganze Struktur und so von den Materialien, die erkennst du. Also die haben ja echte Puppen da gemacht, die haben sie dann komplett da ins Spiel eingespeist. Und dementsprechend sind auch Cutscenes sehen halt echt cool aus. Dafür, dass es halt diesen Stil hat, sage ich mal.
Ja.
Ist ja nicht realistisch. Aber das habe ich tatsächlich jetzt auch so ein bisschen auf dem Schirm und möchte ich auch vielleicht kommendes Jahr dann irgendwann holen.
Verrückt, ja. Also ich habe Dragon Quest 3 nochmal, das Remake nochmal kurz die Tage angespielt, hatte ich dir gesagt, aber jetzt auch wieder zur Seite gelegt. Das Remake 1 und 2 werde ich mir gar nicht erst kaufen.
Das wird ja genauso.
Dragon Quest, ja, ist halt, der Ilva war geil. Aber, ja, ich fühle das, Wiegand. Ich fühle das, dass mit 7 den Trailer noch mal gesehen und hat halt schon irgendwie was. Man war damals so auf Kriegsfuß. Ja, die Musik in den Spielen holt mich nicht so ab und die Kämpfe sind irgendwie auch die Skills und Zauber. Und es heißt halt in jedem Spiel, in jedem Game halt immer wieder gleich. Ne? Das ist so eine Serie, so typisch japanisch. Haben wir vor 30 Jahren so gemacht. Machen wir heute einfach auch noch so.
Ja.
Wir nennen das auch in 10 Jahren immer noch gleich. Bloß nicht zu viel verändern. Einfach das Gleiche. Weiß nicht, ob da durch ein bisschen Innovation verloren geht, aber trotzdem,
aber ich
ja, es hat irgendwie...
Also mich hat es auch gerade so ein bisschen. Auch mehr als die 2DHD-Sachen, also 1 bis 3, ne?
Ja,
die
ja, du ja gesagt auf jeden hast. Fall. Auf jeden Fall, genau.
Was hatte ich da jetzt noch irgendwie gehört? Du kannst, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, du kannst irgendeine Klasse quasi oder irgendwie... ja auch mit Klassen und Ähnlichem arbeiten, dann levelst du das hoch, dann nimmst du das wieder raus, machst eine andere drauf, kannst aber von der anderen halt die Fähigkeiten, wie bei Octopath Traveler so ein bisschen, hast du dann immer noch diese Zusatzeffekte und sowas.
Ja, bei 3
eine, das war,
erzählt, ist das so.
Ja, aber ich meine, es war auch beim 7er, vielleicht täusche ich mich gerade.
Ja, das war beim cool, Original wenn man nicht das von so. Vornherein irgendwie weiß und macht.
Ich meine, ja. Vielleicht laber ich auch scheiße, korrigiert mich bitte gerne. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch so auf meiner Liste, weil... ja, es hat mich auch von der Aufmachung mit dem ersten Trailer hat mich voll abgeholt. Und jetzt muss ich aber eine Sache sagen, die mich triggert. Du sagst, das ist jetzt eher so der Soundtrack. Bei mir ist es das. Und ey, ich hasse das wirklich so in so RPGs. Und es war auch schon bei Final Fantasy Ablegern so. Wenn Textboxen einfach so gefühlt Times New Roman als Schriftart haben. Also wirklich so 0815 Schriftart. Ja, ja. Oder nicht mal. Ich glaube, Final Fantasy VII, das Original, das habe ich zwar auf der Switch erst gespielt, aber das hat so, keine Ahnung, Arial oder Verdana als Font. Und dann denke ich mir so, ey, das ist so, das passt einfach gar nicht. Du könntest einfach echt eine geile epische Schrift. Octopath Traveler macht das ja, gut.
Da passt das. Ist eine ganz typische, die Octopath-Schrift. Du siehst es sofort.
Ja. Die passt ja einfach super, aber ey, das ist sowas, das triggert mich, wo ich mir denke, ey Leute, hättet ihr nicht einmal irgendwie im Dropdown-Menü eine andere Schriftart wählen können, als ihr das fertig gemacht habt? Und Dragon Quest hat auch immer diese Sternchen, glaube ich, in diesen Textboxen so vorne, oder irgendwie.
Ja, ja,
irgendwas
ist
mir im Kopf
gerade. Mit Sternchen irgendwas gelöst, ja.
Die haben, ja, und es ist halt viel Text, aber ich meine RPG-typisch, sag ich mal. Aber da war es auch oft belangloser Dialog, fand ich jetzt bei 7. Ganz oft belanglose Scheiße, die ich mir geben musste, in dieser Schriftart. Also das ist sowas, das bleibt mir immer so ein bisschen, das ist ein Dorn im Auge. Würde andere wieder komplett gar nicht stören, aber das ist sowas, das fällt mir dann auf.
Ja, weißt du was, mir ist es bisher nicht aufgefallen. Und jetzt gucke ich noch mal den Trailer von 7 Dragon Quest an und denk so, ja, fuck, ist dieser Scheiß aus.
Nee, da ging das aber, glaube ich, wieder. Da haben die was anders gemacht. Ich meine, da...
Okay, ich dachte, du meinst das jetzt...
Das für den 3DS.
Ach so, 3DS. Okay, du meinst ganz allgemein. Ich dachte, du bist jetzt explizit auf den
Teil bezogen. Genau, ja, genau. Der beim 3DS, da war das so, dass es mir schon aufgefallen ist. Aber auch Final Fantasy VII im Original. Also wie gesagt, die Schrift und so, auch Final Fantasy VIII habe ich gespielt. Also da ich mir so, ey Leute, lebt doch, ey, ihr habt so ein geiles Game gemacht. Lebt doch irgendwie auch eine geile Schriftart, die irgendwie passt. Wie du sagst, Octopath-typisch und so, ja.
Weißt du denn, wann das 7 Remake rauskommt? Steht da schon ein Termin? War es nicht Februar?
Nee. Ich weiß tatsächlich nicht. Muss ich jetzt eben parallel recherchieren hier.
Dann mach das doch mal.
Ja, ich guck mal eben. Alter, sind wir auch wieder abgedriftet, aber ich feier das. Ich mag das ganz gerne. So, Dragon Quest 7 Reimagined. Guck ich mal eben. Hier steht, es gibt noch kein Release Date. Was?
Ich meine, im letzten Trailer kam...
Warte, nochmal hier.
Wurde was gezeigt.
Weißt du, was ich übrigens interessant finde? Viele Leute, jetzt sind wir nochmal kurz bei dieser Switch 2 und Keycard-Problematik, viele Leute kaufen sich die Switch 1-Version einiger Games, weil die komplett auf Cartridge sind. Weil sie es halt unbedingt haben wollen. Ne? Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob die Switch 2-Version unbedingt eine Verbesserung hat. Weil da ist es dann wieder eine Keycard. So, ich schau mal eben, gibt's ein...
Und wenn du die 1er-Karte in die 2 tust, kann man sich dann das Upgrade runterladen? Oder
wenn es
dann
wenn es
eine gibt. Andere Version?
Wenn es eins gibt. 5. Februar steht hier.
Siehst du? Ja, schon? Doch, siehst du, 5. Februar. Ich wusste doch, es war nämlich irgendwas, weil da hat eine Freundin Geburtstag.
Ich überleg mal, im Februar kommt Final Fantasy 7. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur Switch-Only-Gamer ist und man spielt JRPGs, ey, da bist du ja ab Dezember, ne, quasi ab heute mit Octopath Traveler Zero, dauerhaft beschäftigt. Also du wirst das ganze Jahr eigentlich was zu zocken haben.
Ja, ich bin mal gespannt, krass, was das nächste Jahr bringt. 25 war ja ein Feuerwerk an geilen Games. Das kann eigentlich nicht getoppt werden. Das war schon unfassbar geil dieses Jahr. 26, mal gucken, was da noch so kommt. Bisher ist da nichts, außer vielleicht dann GTA 6 irgendwann mal, was mich so... Ja.
Aber selbst das, also bin ich ehrlich, es reizt mich ja null. GTA 6, null, gar nicht. Also...
Ja, wo sollst du es auch spielen?
Ja, nee, das nicht mal das. Also dieses Spielprinzip, ne? Also ich habe GTA 3 habe ich mal gespielt auf dem PC, hatte ich das von jemandem. GTA 2 auf der PlayStation.
Ja, gut, das war ja noch so
die alten Spiele,
wo man nur rumgelaufen ist zum Ballern.
Ja, genau. Ne? Und dann habe ich aber auch mal so ein GTA-Abklatsch, True Crime. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da gab es zwei Ableger, LA und New York. Hm. Und das True Crime Los Angeles hatte ich. War auch ganz witzig. Ich habe auch die Story richtig gespielt. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwas catcht mich da einfach nicht. Keine Ahnung, vielleicht
bin ich vielleicht auch ist es ja für. Auch, ich meine, du bist als Nintendo-Mensch natürlich die kunterbunte Nintendo-Wohlfühlwelt gewohnt. Die zieht sich ja durch alle Games durch.
Ja.
Das muss man einfach sagen, das ist man, deswegen fühlt man sich vielleicht auch so zu Hause. Und dann ist ein GTA natürlich, ich reiß dich da mal komplett aus dieser Welt raus. Ja. Komplett.
Willkommen in der Realität.
Willkommen in der Realität, genau. Und dann direkt einer ballert direkt auf dich los und die erste Verfolgungsjagd und keine Ahnung, was passiert. Ist dann auch mal ganz geil. Ich finde, dieses GTA hat immer dieses so Scarface, wie diese alten Gangsterfilme. Diese
Mafia-Gangster.
Genau, das hat irgendwie was. Ich bin auch kein großer Fan der Reihe. Wie gesagt, ich muss 5 ja auch noch nachholen. Ich verkaufe jetzt auch übrigens alle meine Teile. Ich habe GTA Vice City, San Andreas 4 und 5.
Für PC alles?
Für PC in der Box will ich loswerden.
Ja, schreibt dem Daniel.
Falls jemand Interesse hat, so für Sammler,
Social Media,
für, überall. Für einen kleinen Betrag.
Übrigens kann ich sagen, Daniel macht faire Preise. Letztes Event hier vom Big N Club und N-Tower Spieleberater dabei gehabt, die einfach mal losgeworden zu sehr guten Preisen für Ocarina of Time. Was war da noch? Donkey Kong 64 oder?
Ja, ja, Super Mario 64 und irgendwie dieses merkwürdige
Crash
Bandicoot oder sowas.
18 Euro oder sowas hast du da genommen für einen? Ich meine, mehr war das gar nicht.
Noch nicht,
Freundschaftspreis. Ja, also von daher. 3
für 40.
Ja, so. Ja, stimmt. Ja, also bei ihm macht ihr gute Deals, ne? Schreibt ihm unbedingt.
Ja. Ich habe immer noch Pokémon-Schwert, falls ich wollte haben will.
Zum extra Sonderpreis.
Ja, gibt kostenlos dabei.
Auf jeden Fall GTA ist, ich weiß nicht, also wie gesagt, wie du schon beschrieben hast, ich glaube, das trifft's ganz gut. Man ist so in dieser kunterbunten Welt. Einfach zum, das lädt einfach zum Träumen, zum Fantasieren ein und so ein bisschen raus aus der Realität, da will man nicht noch nach der Arbeit quasi
doch,
ist auch noch mit Noten
genau
zu tun haben und
Flipflops besuchen. Hab ich noch mal Bock. Ich bin ja auch ein RPG-Typ, Fantasy und GTA 6, ich meine, klar, das ist das meist erwartete Spiel, das größte Spiel überhaupt. Die ganze Gaming-Welt plant ihre Releases um diesen Release herum. Arbeitgeber werden Urlaubsanträge in Massen nehmen. Die werden
Frauen
alle immer wieder verschwängert.
Deswegen.
Frauen wurden geschwängert,
damit man Elternzeit nehmen kann.
Glaub mir auch, das sind Memes, die durchs Internet gehen.
Ja.
Ich glaube, da ist was richtig Wahres dran. Die Leute sagen das so, Schatz, wenn das rauskommt, du planst eine Woche nicht mit mir. Und das ist kein Spaß. Die meinen das ernst. Also dieses Spiel ist ein Release, das, wenn es dann wirklich passiert, hat Impact auf die Weltbevölkerung. Das muss man einfach so sagen. Das Spiel kostet über 2 Milliarden Dollar.
Ja, kranker Scheiße.
Das Ding ist teurer als der Burj Khalifa. Also, da gibt es doch Vergleiche, ne? Wie teuer GTA war, was da alles hintersteckt. Und ich will, glaube ich, ich will es einfach erleben. Ich will es einfach machen, ich will einfach Teil davon sein, ich will es mir angucken und gucken, was das einfach hat. Und deswegen, ja, ich freue mich, wenn es kommt. Also schade, dass es ein bisschen verschoben wurde, so für, was war das, April? Wäre eine coole Zeit gewesen. Aber gut, dann ist es halt heute in einem Jahr. Oder vielleicht dann auch irgendwann 27. Auf der PS6 dann irgendwann, wer weiß. Ist mir dann auch egal.
Ja, ja, aber das ist ja die Vorfreude, ist ja dann da. Man kann sich.
Dahin habe ich vielleicht noch mal ein Metroid gespielt.
Ja, wer weiß. Ja, ich glaube, wir können mehr oder weniger noch einen runden Abschluss finden mit Metroid, weil wir jetzt auch schon wieder extrem abgedriftet sind, aber das stört mich nicht. Ja, ich freue mich drauf. Also Metroid Prime 4, nach 18 Jahren endlich wieder ein Ableger in der Prime Reihe. Und meine Vermutung ist, wir kriegen jetzt noch mal eine Trilogie. Also das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass wir jetzt 5 und 6 sind wahrscheinlich schon im Hintergrund in Arbeit. Dann aber als reine Switch 2-Titel. Das würde ich auf jeden Fall feiern. Man merkt aktuell so ein bisschen an der Promo von Nintendo. Erstmal ist die auch immer noch so ein bisschen wenig, finde ich. Gut, Kirby kam jetzt gerade raus. Und auch Hyrule Warriors. Da hat man natürlich auch Werbung machen wollen. Und jetzt Metroid als nächster großer Titel von Nintendo. Und ja, ich denke mal, also was ich halt merke, die haben viel Richtung Switch 2 versucht zu pushen. Also auch diese Maussteuerung, die hast du ja bei der Switch 1-Version nicht. Das ganze Footage ist alles Switch 2. Wollen natürlich das Beste vom Besten zeigen.
Ja, klar.
Und nicht noch irgendwie rumgurken wie in den ersten Präsentationen mit der Switch 1. Ja, aber ich habe schon gelesen, auch bei Reddit und so, dass wohl gesagt wurde, es wird ähnlich wie Prime 1 Remaster. Das war auch mit 60 FPS lief das durchgehend. Also da hat es keine Probleme gehabt. Ja, ich werde da mal ein bisschen rumprobieren. Ich werde da mal ein bisschen gucken, was die Performance angeht. Mit der Maussteuerung probieren und dies, das. Weil bei der Gamescom hat mich das nicht ganz so überzeugt. Aber ich gebe dem noch mal eine Chance. Und ja, ich freue mich auf weitere Jahre Metroid Prime und Metroid an sich. Ich hoffe, die Spiele verkaufen sich einigermaßen gut. Und dann kannst
du. Ja, würde mich auch freuen. Dann bist du ja jetzt quasi, wenn ihr das hört, gehst du jetzt direkt
rausmachen,
wieder.
Ich gehe sofort wieder. Wie du eben gesagt hast, das ist so wie mit GTA. Also das ist dann mein GTA 6. Ich habe jetzt keinen Urlaub oder so genommen, aber ich habe gesagt, Schatz, ich möchte nicht gestört werden. Das Blöde, in Anführungszeichen, ist, Family kommt natürlich jetzt zu Besuch das Wochenende. ne, geht schnell bitte, dann kann ich weiter zocken. Aber ich denke, das ist so ein Spiel, keine Ahnung, maximal 20 Stunden wahrscheinlich, wenn überhaupt, wenn man dann noch irgendwie alles holen will, was ich jetzt vielleicht nicht mache. Aber trotzdem werde ich es genießen, alles reinziehen, spielen bis zum geht nicht mehr, und dann kann ich sicherlich zur nächsten Folge quasi unser Gaming-Jahr 2025 ein bisschen was zu erzählen. Mal gucken, wo es in meiner Top 3 landet. Hm. Gucken wir mal. Ja, ansonsten sehr cool, dass du dich auch drauf eingelassen hast, dass wir hier so ein kleines Metroid-Special machen. Und
ja klar, wir haben auch schon ein Pokémon-Special gemacht. Wo übrigens einige gesagt haben, ich Daniel kann ja mehr zu Pokémon sagen, als ich dachte. Ja, ich lebe aber nicht ganz auf Stein.
Siehst du mal, ja. Ja, was kommt als nächstes? WoW-Special?
Ich gehe jetzt erstmal Octopath Traveler Zero spielen.
Oh ja. Oh ja, dann geh mal schön.
Ja, WoW-Special, ja, ich weiß nicht, da haben wir schon überlegt, ob wir da vielleicht nicht mal einen Gast holen, weil du ja da wirklich gar nichts zu sagen kannst, als nie PC-Spieler, nie MMO-Spieler. Ja,
ein bisschen PC habe ich gespielt, aber eben nicht MMO.
Ne? Reicht also, aber nicht, genau. Wenn man auch gar keine MMO-Erfahrung hat.
Ja, dann gar nicht. Nee, gar nicht.
Fehlt ja irgendwas. Vielleicht mache ich das mal solo. Vielleicht machen wir es trotzdem zusammen, dass ich dir einfach
was erzähle. Wir starten sonst einen Aufruf. Wo haben wir hier WoW-Zocker bitte nicht unter 3000 Stunden Spielzeit? Weil ne, wir wollen hier nicht mit Amateuren arbeiten. Wir wollen hier schon Leute, die ein bisschen was reingesteckt haben.
Ihr habt WoW gezockt, ihr habt ein Mikrofon, ihr habt Bock, einen Podcast zu machen. Vielleicht.
Ja, meldet euch. Aus. Ja, gucken wir mal. Vielleicht
irgendwann. Das nächste Jahr ist ja noch lang. Da müssen wir bald erstmal Einjähriges feiern, ne, im Januar.
Das machen wir.
Das ist schon ein Jahr rum, ey. Krass. Es gibt immer noch Leute, die uns hier zuhören. Verstehe ich gar nicht.
Verrückt, oder? Ja, ich verstehe es auch nicht. In diesem Sinne würde ich sagen, danke für euren Support. Lasst gerne mal wieder einen Kommentar da, eine Bewertung. Schreibt uns auf Social Media, gerne in den Austausch gehen. GTA kann man bei Daniel erwerben, ne? Also wer Interesse hat.
Ja.
Und ansonsten betreff Bewerbung, WoW-Folge oder sowas. Und dann bitte Screenshot von der Spielzeit. Alles andere kaufen wir euch nicht ab.
Genau. Und nur, wenn ihr auch einen Teebeutel aus der Tasse nimmt.
Wir gucken mal.
Gut. Wiedersehen.
In diesem Sinne, macht's gut.